Seelenfutter Folge 82. Vom Loch in der Tür und einer Sternenblume. Gedichte von Isa und Friedrich Nietzsche.
Doch Menschen lieb ich und Menschen tröst ich. Sie sollen jetzt noch Blumen sehen.
Zack, da bin ich neugierig. Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen an den Endgeräten zum Seelenfutter, 82. Folge. Wir haben heute zwei Gedichte für euch mitgebracht. Einige von euch haben ja schon mal zugehört. Die anderen, die neu dabei sind, müssen ja von vorne erstmal anfangen, sich einmal durchluschern bei uns. Wer das schon gehört hat, weiß, zwei Gedichte bringen wir mit und setzen zwei Bibelworte dazu. Und die sind diesmal wirklich spektakulär unterschiedlich. Und ich bin hochgespannt, was rauskommt. Wir beide, das sind Susanne Gasowski im Homeoffice in Tating, Eiderstedt, Autorin, Journalistin. Ich bin Friedemann Magro, Pastor hier in Husum in meinem Büro, Susanne. Und heute zweimal, ja, Tag und Nacht, Wasser und Öl. Das sind ja alles Kategorien, die zusammenpassen. Hier passt nichts, oder?
Hier passt gar nichts. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie wir das hier zusammenbringen wollen.
Ja, natürlich passt es total. Aber ja. Es wird natürlich, also müssen wir heute das Eichhörnchen ein bisschen weiter springen lassen. Denn einer von uns macht Aufschlag. Das bin diesmal ich. Und dann setzt die zweite ein Gedicht dazu. Und da habe ich ein bisschen gestaunt. Aber erstmal lassen wir doch
auch,
mal.
Ich aber auch, aber ich habe erstmal gestaunt.
Und, ja, siehst du, ne? Das erste, Isa, also Kobayashi Isa mit vollem Namen, der Lyriker, der das erste Gedicht heute beisteuert. Soll ich mal ein bisschen erzählen?
Na, ich bitte darum. Also ich warte eigentlich schon, also du, ich weiß gar nicht, Anfang der Woche kam das Gedicht und seitdem warte ich gespannt darauf, was du uns jetzt zu erzählen hast.
Also, Kobayashi Isa, japanischer Lyriker, so wie wir japanische Ästhetik mindestens im Klischee vor uns sehen, alles ein bisschen reduziert, kann man so sagen. Ja. Klare Linien, jetzt nicht so viel Schnörkelkram. Und das passt sehr zu dem Gedicht, das ist nämlich ein Haiku, ein klassisches Haiku-Gedicht. Und dazu sage ich gleich ein bisschen, gibt es ein sehr klares, formales Regelwerk und im Grunde genommen kannst du es alles durch Sieb drücken und es immer kommt unten raus, Verdichtung, Verdichtung, Reduktion, Reduktion. Kobayashi Isa ist geboren im Jahr 1763. Kashiwabara, das ist die heutige Präfektur Nagano in Japan und im selben Ort gestorben 1828. Also man könnte sagen, bei uns war da gerade Sturm und Drang, Idealismus, vielleicht Anfang, also Frühromantik oder irgendwie so im Gange. In Japan dichtete man Haiku. Das ist einer der vier großen, also wenn man so bei uns sagen würde, Schiller, Goethe oder so, ne? Hm. Wir hatten ja jetzt häufiger Tübingen, Hegel, Schelling, Hölderlin, also die vier großen Haiku-Dichter, Basho, Buson, Shiki und Isa sind die. Und die Namen, also irgendwie hast du die auch mal gehört, mindestens Basho. Ich habe mal vor schlappen 32 Folgen auch ein japanisches Gedicht mitgebracht von Saikyo, du erinnerst dich,
ja,
Folge
ja.
50, der aber eigentlich kein Haiku-Dichter ist. Also der kommt ja aus dem 12. Jahrhundert. Also ein wirklich uralt, also lang ist es her. Also es ging da um wilden Frühlingswind. Weißt du das noch?
Ich kann mich erinnern, ja.
Mit Ricarda Huch haben wir das kombiniert. Und er ist kein Haiku-Dichter gewesen, aber er hat den Haiku-Stil geprägt und vor allen Dingen den Basho ganz doll mitgeformt. Isa ist, kann man sagen, wissen wir von ihm, in großer Armut geboren und ist eigentlich dann nie rausgekommen. Also ist mit 15 alleine losgezogen, verstoßen von zu Hause. Also ganz, ganz bittere Not und Armut in seinem Leben gelebt und so, dass er diese Armut zu seinem Thema gemacht hat. Also darüber geschrieben hat, seit dem 25. Lebensjahr Heiko geschrieben hat und da so seine schweren Schicksalsschläge reingeflossen sind. Also wie zum Beispiel, dass seine Ehefrau gestorben ist, da war er schon ein älterer Herr, er hat eine junge Frau geheiratet, 4 Kinder hat sie geboren, alle sind gestorben und bei der Geburt des 5. ist sie selbst verstorben. Und wenn man das weiß, so im Hintergrund, also ich finde dann gerade zu erstaunlich, dass keine Verbitterung durch die Zeilen kommt. Die Armut ist thematisiert, aber doch eher in so einem distanzierten Blick, manchmal auch in so einem selbstironischen Augenzwinkern. Also er schreibt gerne von sich als Vogelscheuche am Weg und nimmt sich dabei so ein bisschen auf die Schippe. Issa ist sein Künstlername. Und das heißt übersetzt Tee oder ein Schlückchen Tee. Und das ist irgendwie so eine Geste der Bescheidenheit, die dahinter steht. Also eine Tasse Tee. Wir wissen vom Haiku, dass es vor allen Dingen von dem ersten und großen Haiku-Dichterkönig Basho geprägt eine klare Grundstruktur gibt, eine Silbenstruktur in 3 Wortgruppen, 5, 7, 5 Silben, also 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben, zusammen 17 Silben, in der Regel immer mit 7 Worten ausgedrückt. Also das nenne ich wirklich reduziert und habe gelesen, 17 Silben, das ist ungefähr das, was Menschen in einem Atemzug ausdrücken können. Also der Versuch, ein Bild zu zeichnen, ein Stück Welt zu zeichnen und zu erklären in einem Atemzug, das finde ich sehr faszinierend. Ja. Haiku, das lege ich nochmal so ein bisschen nach aus der Konzeption oder aus der Grundgestalt, verfolgt den Regeln, dass es ein Naturphänomen beschrieben wird. Also ganz oft kennen wir das ja so mit Kirschblüte oder Mondlicht oder so. Ein einmaliges Ereignis, also nichts, was immer da ist oder wiederkehrt, sondern einmalig und es wird als gegenwärtig dargestellt. Also es geht nicht um einen Blick in die Vergangenheit, sondern um etwas, was ich vor mir sehe, was möglichst konkret ist. Konkretion, das ist der Schlüssel zum Haiku-Gedicht und die Dinglichkeit. Und da habe ich natürlich gedacht, wir haben uns immer wieder, Susanne, mit Dinggedichten beschäftigt. Also ich meine bei Rilke und bei anderen auch. Und das sind eigentlich auch Dinggedichte. Also die Haiku-Dichter sagen, die Dinge, die ich sehe, sind ausdrückbar. Und sie geben etwas wieder, was, indem ich sie genau beschreibe, was ich als Mensch in dieser konkreten Situation fühle. Und die Dinge haben die Fähigkeit, dieses Gefühl irgendwie zu absorbieren oder zu repräsentieren. Also das ist schon, ich glaube, das kommt an dieser Form des Dinggedichts irgendwie dran, oder?
Ja. Also naja, ich höre, ich lausche dir Existenz erfahren und ausgesprochen und, konzentriert, ja.
Und in einem Atemzug gesagt. So, das ist die Idee. Ganz oft, und das erleben wir jetzt gleich in diesem Gedicht auch, spielen Jahreszeiten eine Rolle. Jahreszeiten sind ja eigentlich so ein ganz, ganz konkreter Bezug eines Menschen zur Natur. Und zwar sozusagen eine kollektive Wahrnehmung. Es gibt ein Frühlingsgefühl, es gibt ein Sommergefühl, ein Herbst-, ein Wintergefühl. Und Saikyo, du weißt nicht, das war der Frühlingswind. In einer bestimmten Form, nämlich weil so die Herbstblätter durch die Gegend wirbelt. Aber so, und hier ich mitgebracht habe ein Herbstgedicht. Und das will ich dir jetzt vorlesen und euch allen vorlesen. Und ich sage euch, schnallt euch an, weil es ist relativ schnell wieder vorbei. Ist ja ein Haiku. Herbstnacht. Das Loch in der Tür spielt Flöte. Herbstnacht. Das Loch in der Tür spielt Flöte. Kobayashi Issa.
Und schon können wir es alle so auswendig. Sag was, Warum gerade dieses Gedicht? Also Haiku, das ist wirklich eine Kunstform, die man gerne kennenlernt, die mich auch sehr fasziniert. Herbst haben wir auch, keine Frage. Warum gerade dieses?
Ja, also erstmal muss ich bekennen, dass ich in Haikus wirklich versinken kann. Ich lese das zu und zu gerne. Diese knappe Form, dieses, es ist ja ein bisschen wie mit so einer Feder zwei Striche gesetzt. Und dann ist was da. Das finde ich toll. Naja, und also jetzt dieses hier. Die erste Zeile, Herbstnacht, nimmt mich sofort in ein Gefühl der Ungewissheit rein, der Irritation. Herbstnacht ist was anderes als Sommernacht. Also die ist lau und irgendwie weich und die Frühlingsnacht hat was von Aufbruch und die Herbstnacht schmeckt nach Ungewissheit, nach Abschied, nach mindestens also Melancholie, aber irgendwie es endet was und so. Also das ist für mich starker Auftakt. Das Loch in der Tür ist ein Rätselwort, finde ich. Also ist es das Schlüsselloch gut oder ist die Tür kaputt? Also jetzt, wo ich das mir angelesen habe, dass es ein furchtbar armer Mensch war, der damit thematisierte. Also es kann auch sein, dass da irgendwie, dass sie einfach nicht heile ist. Irgendwie macht mich neugierig, was ist denn da passiert? Warum ist da ein Loch in der Tür? Und die Schlusswendung, super witzig. Also spielt Flöte, also das pfeift da dieser Wind durch und er dreht dieses kleine Bild um in eine Vertrautheit. Also Flöte spielen, das ist dann nicht mehr bedrohlich, das ist nicht irritierend, das ist ein bisschen zu Hause sein, ein bisschen, ach, jetzt atme ich wieder aus und bin entspannt dabei. Und das in diesen wenig reduzierten Worten ist ein toller Weg. Kannst du mit was anfangen?
Ja, ich kann dir folgen. Ich kann dir folgen auf diesem Weg. Ja. Es ist natürlich eine Frage, ob es dann so eine positive Wendung ist zum Schluss, obwohl Flöte spielen natürlich immer etwas Liebliches hat, keine Frage. Für mich war auch das Loch in der Tür tatsächlich von Anfang an etwas Bedrohliches. Ich habe nie wirklich an das Schlüsselloch gedacht, sondern ich dachte, ich sitze da, der Herbstwind pfeift ums Haus in der Herbstnacht und plötzlich zieht es, ja, also es hat ja dann wirklich dieses pfeifende Geräusch. Und ich fühlte mich merkte, dass mir ungemütlich wurde. Ja, obwohl das Flötespiel natürlich eher ein sanfter Ton als ein bedrohlicher ist, keine Frage. Und trotzdem ist es zugig. Ja, das merkt man. Also man merkt, es ist zugig. Ja, es ist auch ein bisschen ungemütlich. Also ich sitze da und ich hoffe, dass dann da neben dem Flötespiel dann doch noch ein kleines Feuer lodert. Und bin wahrscheinlich froh, wenn die Nacht dann vorbei ist. Das ist mein Gefühl dabei. Mhm.
Ja, wenn wir uns das genau angucken, also der Wind oder der Sturm oder das Zugige ist nicht benannt, aber es ist da.
Es ist da,
also
ja.
Also sozusagen zwischen den Worten. Die Herbstnacht könnte auch eine Windstille sein. Aber es ist eigentlich in dem Wort, ist für mich klar, das geht hier zur Sache.
Genau, und ich höre das. Also es ist natürlich erstmal ein Ton, klar, ja. Durch dieses Flötenspiel. Aber interessanterweise spüre ich es auch. Also ich merke, wie es pfeift. Ja? Also es pfeift an mir vorbei. Und das finde ich sehr kunstvoll. In einem Atemzug, muss man sagen, in einem Atemzug.
In einem Atemzug. Und es hat das Frösteln und also vielleicht kannst du da mitgehen, es ist so eine Art Reframing. Also durch das Wort Flöte kriegt dieses kalte, zugige Bild einen neuen Rahmen.
Ja, das kann ich. Das war nicht das allererste, was ich gedacht habe, aber da gehe ich absolut mit. Ich habe, es werden wir ja auch gleich sehen, ich habe dazu ja auch ein Psalmwort gesetzt, dass das Ganze ja nochmal ein bisschen verstärken soll. Also dieses Gefühl von, ich bin jetzt nicht völlig unsicher, aber also für mich war die das stimmt schon, für mich ist die Flöte schon ein oder für uns alle wahrscheinlich ein vertrautes Instrument und auch Flötentöne jetzt nicht, auch wenn man einem Flötentöne beibringen kann, das auch, was auch nicht unbedingt sonderlich positiv ist, aber das ist eher ein versöhnlicher Abschluss, keine Frage, ja.
Und gleichzeitig
es bleibt trotzdem ungemütlich.
Ja. Das Ding schwebt, ne? Ja, also es löst sich nicht auf, sondern es bleibt in dieser vagen Vibration, was in dieser Herbstnacht da eigentlich passiert. Genau. Aber es gibt auch die Möglichkeit der Beheimatung oder der, dass da ein Feuer ist oder ein, dass ich in der kuscheligen Decke eingehüllt bin oder so. Es muss jetzt nicht schlimm sein, aber es ist nicht aufgelöst. Und dieses, ich glaube, das macht gute Lyrik auf jedem Kontinent aus. Also das ist nicht eindeutig auf dem Boden plumpst und alle wissen, was los ist, sondern uns ja irgendwie mitnimmt und wir in einer gewissen Schwebe bleiben, auch in der Unruhe bleiben und uns damit weiter beschäftigen. Welches Psalmwort ist dir denn dazu in den Sinn gekommen?
Ja, ich habe, da ich mich ja eher ungemütlich und ein wenig fröstelnd gefühlt habe, habe ich dann direkt den ersten Vers, den Anfang des Psalm 16 genommen. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Also wenn ich da schon so ungemütlich sitze und mir für möglicherweise das Feuer fehlt oder die Decke, dann wende ich mich an dich und vertraue dir und du bewahrst mich. Vor allem, was in dieser Herbstnacht möglicherweise passieren mag. Denn es schwebt ja. Mhm. Ja? Und also alles, was noch kommt, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Habe ich dazu gesetzt.
Schön. Also so, Susanne, so wie in diesem Gedicht der Wind nicht vorkommt und doch da ist, so ist auch diese Sehnsucht nach Schutz und genau bewahrt werden, da latent, es ist auch immer drin, immer.
Ja, genau, drin. Es ist immer diese Ungewissheit ist darin. Wie in beiden, in beiden, in dem Psalmwort und in dem Gedicht, ist die Ungewissheit dabei. Ich weiß nicht, was kommt. Ich sitze da, das Loch in der Tür spielt Flöte. Kann ein gutes Zeichen sein, muss es nicht.
Ja.
Genau, und so ist es eben auch.
Aber im Psalmwort gibt's ein Adressaten dafür und gibt's einen Umgang damit.
Genau. Ja.
Sehr schön.
Und jetzt noch einmal den Atemzug.
Noch mal.
Ja.
Ich hole nochmal tief Luft und dann lese ich Herbstnacht, das Loch in der Tür spielt Flöte. Kobayashi Issa.
Ja, so eingebettet ist das richtig toll. Richtig toll. Sehr schön, vielen Dank.
Ja, mir ist jetzt auch gerade ein bisschen kalt geworden.
Man merkt es schon. Man merkt es knistert schon.
Aber erzähl mal, was du dazu stellen magst zu diesem japanischen Lyriker aus dem frühen 19. Jahrhundert. Was können wir denn dazu hören?
Einen Philosophen und Lyriker aus dem 19. Jahrhundert. Ich bin fündig geworden bei Friedrich Nietzsche und habe uns ein Herbstgedicht mitgebracht von ihm. Interessanterweise mit zwei Überschriften. Einmal der Herbst und einmal im deutschen November, aber dazu gleich mehr. Vielleicht ganz kurz, Nietzsche hatten wir zweimal schon zu Gast, glaube ich, bei uns im Seelenfutter. Mhm. Trotzdem lohnt es natürlich immer wieder, ihn vorzustellen. Friedrich Wilhelm Nietzsche, geboren am 15. Oktober 1844 in Sachsen in einem evangelischen Pfarrhaus. Das wissen wahrscheinlich viele. Wirklich nur ein ganz kurzer Überblick. Alles andere würde wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen. Hat Philologie und evangelische Theologie studiert. In Leipzig dann sein Interesse an Philosophie entdeckt. Hat dann auch habilitiert. Und wurde zum außerordentlichen Professor für klassische Philologie in Basel berufen. Und was ich auch ganz spannend fand, ich glaube, das hatten wir auch schon erzählt, dass er aus eigenem Wunsch aus Preußen ausgebürgert wurde und Zeit seines Lebens danach staatenlos blieb. Nach 10 Jahren hat er dann die Professur aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Er war eigentlich immer kränklich, hatte neben körperlichen Leiden wie Migräne später auch schwere psychische Leiden und war zum Schluss tatsächlich arbeits- und geschäftsunfähig und ist dann sehr früh, wie ich finde, mit 55 Jahren nach mehreren Schlaganfällen bei seiner Schwester in Weimar gestorben. Seine Schaffensperiode war also nicht lang, 18 Jahre hat sie ungefähr, also knapp 20 Jahre gewährt und die waren aber prall gefüllt. Er selbst hat mal in seiner Biografie-Ecke Homo über sich gesagt, das Zitat hatten wir auch schon mal, aber ich finde es klasse, ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Und damit hat er schon den Ton gesetzt. Er war streitbar, meinungsstark. Ein großer Freund Schopenhauers, hat sich dann aber irgendwann auch von ihm abgewendet. Ein großer Verehrer Richard Wagners, das hat lange auch zu Irritationen geführt. Nach einem Treffen mit ihm ist er zu seiner Vaterfigur geworden, nahezu. Wenn man so ein bisschen versucht, seine Philosophie zu beschreiben, dann kann man eigentlich sagen, dass Philosophie für ihn keine reine Wissenschaft war, sondern eigentlich Kunst. Aus seiner Sicht gibt es keine objektive Wahrheit, sondern alles ist Interpretation, alles ist subjektiv. Und sein grundlegendes Thema, auch darüber hattest du, glaube ich, schon mal etwas länger gesprochen, sein grundlegendes Thema ist eigentlich die Gottesvorstellung. Was ist Gott? Und wie gehen wir damit um? Wie erfahren wir ihn?
Und sich daran abzuarbeiten.
Sich da völlig daran abzuarbeiten, genau. Also er ist ja nie zu einer wirklichen Antwort gekommen. Er hat immer wieder geschaut, wie kann es sein, dass wir diesen Wertekanon darum entwickelt haben, der nur noch um sich selber kreist, war sehr, sehr kritisch. Kein Atheist eigentlich, das findet man ja immer wieder in so kurzen Biografien, aber eben ein ewiger Zweifler, jemand, der immer wieder ruft, aber mit großer Spiritualität in seinem Leben, muss man sagen, und hat ständig im Austausch gestanden mit Religionswissenschaftlern, anderen Philosophen und um Antworten gerungen. Und natürlich hat sein Werk danach auch ganz, ganz viel Anklang gefunden. Sehr, sehr viele Denker dann des späten 19., 20. Jahrhunderts beziehen sich auf ihn und auf seine Suche eigentlich, ja, seine Leidenschaft. Und mitgebracht habe ich von ihm das Gedicht mit den Titeln Im deutschen November oder Der Herbst. Das ist ganz anders. Jetzt könnt ihr euch alle ganz in Ruhe zurücklehnen und die Füße ausstrecken. Es dauert etwas länger. Es ist ein wenig ausformulierter als der Atemzug von Issa. Dies ist der Herbst, der bricht dir noch das Herz. Fliege fort. Die Sonne schleicht zum Berg und steigt und ruht bei jedem Schritt. Was ward die Welt so welk? Auf müd gespannten Fäden spielt der Wind sein Lied. Die Hoffnung floh. Er klagt ihr nach. Dies ist der Herbst, er bricht dir noch das Herz. Fliege fort. O Frucht des Baums, du zitterst, fällst. Welch ein Geheimnis lehrte dich die Nacht, das eisiger Schauer deine Wange, die Purpurwange deckt. Du schweigst, antwortest nicht. Wer redet noch? Dies ist der Herbst, der bricht dir noch das Herz. Fliege fort. Ich bin nicht schön, so spricht die Sternenblume. Doch Menschen lieb ich und Menschen tröst ich. Sie sollen jetzt noch Blumen sehen, nach mir sich bücken, ach, und mich brechen. In ihrem Augen glänzt dann Erinnerung auf. Erinnerung an Schöneres als ich. Ich seh's und sterbe so. Dies ist der Herbst, der bricht dir noch das Herz. Fliege fort. Friedrich Nietzsche.
Hey.
Ja, schon lang, schon sehr lang. Und das muss man im Prinzip zur Hand nehmen.
Gut, aber es stimmt, also es sind viele Bilder, es ist komplex und gleichzeitig bleibt doch was.
Was hängen, ja.
Ich hätte jetzt fast gesagt, auf der Netzhaut hängen, also nein, im Ohr hängen.
Ja.
Davon eine große Unruhe, fliege fort, viele Fragen, viel schwebt hier auch und dann spricht die Sternblume, doch Menschen lieb ich, Menschen tröst ich.
Ja, das ist für mich, und das war für mich die Verbindung, muss ich sagen. Es spielt die Flöte und es spricht diese Sternblume, die das so aufnimmt. Also dann mit ihrem eigenen Leben bezahlt, muss man ja sagen. Aber sowas Tröstliches hat und sowas Liebevolles hat. Dieses der Herbst, der bricht dir noch das Herz, aber ich bin da, diese Sternenblume. Doch Menschen lieb ich und Menschen tröst ich. Sie sollen jetzt noch Blumen sehen und dafür gebe ich mich gerne hin. Das fand ich in diesem Gedicht ganz berührend, muss ich sagen. Also es ist ein Herbstgedicht. Es führt mich in diese Herbstnacht hinein, mitten hinein in diese Kälte. Es ist ungemütlich. Fliege fort. Also schau, dass er möglichst bald vorbeigeht. Die Sonne schleicht zum Berg und steigt und ruht bei jedem Schritt. Also es gibt keine großen Sonnenaufgänge mehr. Es wärmt auch nicht mehr wirklich. Und was ward die Welt so welk, alles vergeht. Das sind die Bilder, die wir im Kopf haben, wenn wir Herbstnacht hören oder wenn wir überhaupt Herbst hören. Und
absolut.
Ja.
Und der Wind, hier ist er dann ausgesprochen.
Ja.
Bei Isa hören wir ihn ja nur in diesem Ton, der da entsteht. Genau. Aber auf müd gespannten Fäden spielt der Wind sein Lied.
Auf müd
die Hoffnung floh.
Ja, er klagt.
Die Hoffnung floh, er klagt ihr nach. Es ist so traurig, es ist so abschiedlich. Wow.
Ja, und dann die Frucht des Baumes, die zittert, fällst du, ja? Und offensichtlich vielleicht ein Apfel oder irgendetwas, was man oben vergessen hat, was eben nicht abgeerntet worden ist, sondern was jetzt damit rechnen muss, dass die Nacht mit einem eisigen Schauder, es gibt ja jetzt auch schon Nachtfröste, dass sie sozusagen diese Frucht dann wirklich zum Fallen bringt. Und dann kommt diese Blume, diese Sternenblume. Sternenblumen sind eigentlich, ich hatte das extra nachgeschlagen, sind eigentlich Zwiebelblumen, die im Frühjahr blühen. Diese hier blüht offensichtlich noch spät oder wieder, ich weiß es nicht. Und sie ist sozusagen so der letzte Gruß. Der letzte, die letzte Erinnerung.
An Astern.
Ich habe auch an Astern gedacht, dass auch das kann sein, dass er das meinte. Aber die Sternenblume gibt es tatsächlich. Also es gibt wirklich eine Blume, die auch so heißt. Was auch immer es sein mag, es ist auf jeden Fall, sie bringt auf jeden Fall ein Glänzen in diese Augen, Erinnerung an etwas Schönes. Und solche Erinnerungen können einen ja auch bis ins Frühjahr tragen. Ja.
Absolut.
Das fand ich sehr schön daran.
Und diese Hingabe dieser Blume, diese Anmut, sie gibt sich zum Opfer.
Das
ist schon, also es bleibt auch in diesem traurigen Ton so zart und so schön diese Ansprache ist von der Blume. Ich seh's und sterbe so.
Ja, ich gebe mich hin für euch. Das ist schon groß, ja. Das ist schon groß. Also wenn man an das denkt, was ich vorhin gesagt habe, auch mit mit seinen Ringen, seine Themen, seine theologischen Themen, da fällt es vielleicht auch nicht ganz so schwer, das zu überlegen, was man, welche Hoffnung da möglicherweise entfacht werden soll. Das ist vielleicht auch zu viel, aber diese Opferidee, ich opfer mich, damit in euch etwas bleibt, ob sei es Hoffnung oder Erinnerung, die ist ihm dann, glaube ich, doch sehr nah.
Das legt sich auf jeden Fall nahe.
Ja.
Und auch wenn wir diese Brücke bauen oder wenn du diese Brücke baust, Es löst es nicht auf, diesen unendlichen Weltschmerz, den ich hier drin sehe.
Ja, aber der passt auch zu ihm. Und tatsächlich finde ich, natürlich, man kann sich in sowas auch mal fallen lassen. Also ich wenn es mir geht es eigentlich jeden Herbst so, muss ich ehrlich zugeben. Und ich finde ja auch die beiden Überschriften ganz interessant. Der Herbst, damit kann ich im deutschen November, darüber könnte man auch nochmal reden. Für mich ist der November und möglicherweise auch gerade der deutsche November eine der herausforderndsten Monate. Da fühle ich mich tatsächlich am ungemütlichsten eigentlich. Es wird dunkel. Ich habe nicht das Gefühl, dass es besser wird, sondern es wird schlechter, 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 schlechter. Eigentlich bis Ende Dezember. Es wird kalt, es wird regnerisch und ein bisschen Weltschmerz kann man da schon bekommen. Ja.
Yes, ja. Ja, ist so. Mhm. Also du greifst ja mit diesem Titel ganz bisschen voraus, weil wir noch im Oktober.
Ich weiß. Ich
gerade so vor uns hin sind, aber die Herbststimmung in so einer ganz bestimmten Färbung, die ist natürlich im Novemberwort auch ganz.
Die ist da in voller, die ist da,
ganz
die ist da,
dicht.
Genau, die ganz hat sich dicht. Da, genau, die hat sich da vollkommen entfaltet, aber im Oktober sieht zumindest schon zu ahnen. Du hast uns dazu ein Bibelwort gestellt, das ich ganz wunderbar fand.
Ja, es knüpft an diesem, soll ich jetzt sagen, Fluchtmotiv. Also es gibt ja so eine Zeile, die viermal, glaube ich, auftaucht in dem Gedicht. Fliege fort, fliege fort, fliege fort. Also es ist da ist nicht viel Vertrautheit, sesshaft und Heimat da. Fliege fort, fliege fort. Und im Psalm 139 heißt es dann: Nähme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Das kennen viele von euch, dieses Motiv. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
Ja.
Tja.
Wenn ich fortfliege, werde ich geheilt. Ja.
Genau, einmal ist dieses Fluchtmotiv da drin. Also ich halte es nicht aus, ich muss davon und ich will hier nicht bleiben und fliehe bis zum äußersten Meer. Aber auch dann bleibe ich von Gott umgeben und geborgen. Und genau so wie du auch so ein Vertrauenswort oder so ein spirituelles Sehnsuchtswort mit dem Psalm an das Heiko-Gedicht stellst, du ist es hier ja auch. Deine Hand würde mich halten und führen, deine Rechte mich halten. Ich kann fliehen, wohin ich will. Der Ewige ist dort.
Sehr schön.
Und ist bei mir.
Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank dafür. Beide Psalmworte passen auch sehr gut zusammen, finde ich. Schön. Dann lese ich uns noch einmal der Bitte. Herbst. Dies ist der Herbst. Der bricht dir noch das Herz. Fliege fort, fliege fort. Die Sonne schleicht zum Berg und steigt und ruht bei jedem Schritt. Was ward die Welt so welk? Auf müdgespannten Fäden spielt der Wind sein Lied. Die Hoffnung floh, er klagt ihr nach. Dies ist der Herbst, der bricht dir noch das Herz. Fliege fort. Fliege fort. O Frucht des Baums, du zitterst, fällst? Welch ein Geheimnis lehrte dich die Nacht, das eisiger Schauder deine Wange, die Purpurwange deckt? Du schweigst, antwortest nicht? Wer redet noch? Dies ist der Herbst, der bricht dir noch das Herz. Fliege fort, fliege fort. Ich bin nicht schön, so spricht die Sternenblume, doch Menschen lieb ich und Menschen tröst ich. Sie sollen jetzt noch Blumen sehen, nach mir sich bücken, ach, und mich brechen. In ihrem Auge glänzet dann Erinnerung auf. Erinnerung an Schöneres als ich. Ich seh's und sterbe so. Dies ist der Herbst, der bricht dir noch das Herz. Fliege fort. Fliege fort. Friedrich Nietzsche.
Friedrich Nietzsche und Isa waren heute zu Gast bei uns im Seelenfutter Folge 82. Vom Loch in der Tür und einer Sternenblume. Vielen Dank für dein schönes zweites Gedicht. Ich habe mir irgendwie was weggeholt in dieser kalten Dichterklaus.
Ja, wir müssen, nächste Woche kommt was Warmes. Nächste Woche gibt's was Warmes.
Da gibt's was Warmes. Genau, und ich löse mir irgendwas im heißen Honig. So wird's. Nächste Woche könnt ihr uns wieder hören, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben. Wir haben diese Woche mal gar keine Post gekriegt.
Schreibt uns.
Susanne, schreibt uns. Das kann ja auch mal sein, aber lasst uns da nicht
lasst
so
uns nicht. Also wir freuen uns sehr. Etwas Warmes von euch unter seelenfutter@kirche-husum.de.
Und dann bis nächste Woche.
Bis dann, mach's gut. Tschüss.